Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Eine Sache, die Fliegen auch so ein bisschen angenehmer macht, ist natürlich so ein paar Gadgets, die ich eigentlich immer so auf Reisen dabei habe. Jetlag. Wie kann man auf so einem Langstreckenflug eigentlich Jetlag vermeiden? Manchmal fühlt sich so ein Flug an, als wenn man irgendwo in der Arktis wäre und manchmal ist es einfach viel zu warm. Hallo und herzlich willkommen zum Off-the-Path-Reise-Podcast. Eine neue Folge mit mir, Sebastian Cannabis. Seit 2011 betreibe ich den Off-the-Path-Reise-Podcast. Das ist nächstes Jahr, in wenigen Wochen und Monaten, 15 Jahre. Und in dieser Zeit habe ich wirklich viel erlebt, habe viele Länder bereist, über 100 Stück, habe unzählige Flüge um die ganze Welt genommen. Und ich tracke das ja alles seit ungefähr 10 Jahren. Die Zahl dahinter hat auch mich überrascht, als ich es mir letztens angesehen habe. Ziemlich, ziemlich viel. Deshalb dachte ich, heute sprechen wir mal so ein bisschen über, so die besten Tipps für Langstreckenflüge, die mir helfen. Ich spreche hier immer nur über meine Erfahrungen und meine Meinung. Das heißt nicht, dass es immer für alle funktioniert, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. In den nächsten, 15, 20 Minuten werde ich so verschiedene Tipps teilen und die fangen nicht an mit Flieg Business Class, dann fliegst du entspannt, sondern wie kann man wenig Geld halt entspannt fliegen? Wie kann man den richtigen Sitzplatz finden im Flieger? Es gibt ja je nach Flugzeugmodell relativ viele und es gibt Plätze, die sind besser und es gibt Plätze, die sind schlechter, egal in welcher Klasse. Und wie kann man Jetlag eigentlich auf so einem langen Flug in den Griff bekommen? Es kommt ja natürlich auch ein bisschen darauf an, in welche Richtung man fliegt, aber es gibt Methoden, wie man den Jetlag auf jeden Fall komplett bis ein bisschen unter Kontrolle bekommt. Und welche Gadgets braucht man eigentlich auf so einer Reise? Was hilft wirklich und was kann zu Hause bleiben? Ja, dann noch so ein paar Tipps, wie ich mit Boarding, Sitzplatz, Auswahl, auch in welcher Zone ich sitze, so Onboard-Routinen. Also das ist so mal so grob die Idee für heute, für diese Folge. Und fangen wir mal an mit Platzwahl. Wenn ich Langstrecke fliege, dann habe ich zwei Sitzplätze, die ich gerne buche. Und da kommt es immer darauf an, wie ich drauf bin, ob es ein Tagflug ist oder ein Nachtflug ist, denn nicht jeder Flug ist gleich. Wenn ich über Nacht fliege, dann buche ich meistens einen Sitzplatz am Fenster. Mit dem Wissen, dass es am Fenster oftmals kälter ist als am Gang. Was ich versuche immer zu vermeiden, ist dieser doofe Sitz in der Mitte, irgendwo so zwischen zwei Menschen. Wenn ich tagsüber fliege, dann versuche ich immer am Gang zu sitzen. Hat einfach damit zu tun, dass wenn ich nachts fliege, dann schlafe ich. Und ich gebe gleich auch mal Tipps, wie man am besten im Flieger schlafen kann. Aber wenn ich schlafe, dann gehe ich davon aus, dass ich einfach im Idealfall kein einziges Mal aufwache, sondern den ganzen Flug durchpenne. Und deswegen nicht darauf achten muss, ob ich jetzt über 2, 3 oder 5 Personen halt irgendwie klettern oder 4 Personen. 5 ist selten, aber 4 Personen kann man manchmal, je nachdem wie die Konstellation im Flieger ist, klettern muss. Und wenn ich, wie gesagt, tagsüber fliege, dann sitze ich immer am Gang. Auch wenn es nervig ist, dass Menschen, die halt an mir vorbeilaufen, irgendwie mit dem Hintern irgendwie so vielleicht am Arm kommen oder halt auch mit dem Wagen, wenn Essensservice oder Getränkeservice ist, da vielleicht ein bisschen stören, aber dadurch, dass ich tagsüber viel öfters aufstehen muss, um auf Toilette zu gehen oder mich bewegen möchte, dann finde ich es immer wahnsinnig unangenehm, wenn ich Leute wecken muss, die gerade schlafen oder über die rüberklettern muss oder sie wecke. Ich glaube, ihr versteht warum. Also das sind meine zwei Optionen. Je nach Tageszeit sitze ich halt mal am Fenster, mal im Gang. Und auch da gibt es Unterschiede, wo im Flieger man sitzt. Und ich, klar, in der Business Class, da kannst du immer liegen oder immer sitzen und du hast eigentlich meistens dein eigenes Abteil. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Da kann man mehr oder weniger den Platz nehmen, den man möchte. Wenn man aber jetzt in der Economy hinten sitzt, da gibt es ja verschiedene Sitze und die einen sind mehr vom Vorteil und die anderen weniger. Ihr kennt sie vielleicht alle, diese Trennung zwischen Business und Economy oder Premium Economy und Economy. Da ist ja oftmals diese Wand, ne? Bulkhead nennt sich das. Und an dieser Wand ist oftmals viel mehr Beinfreiheit, ohne dass es halt eine Exit Row ist. Und der größte Vorteil ist das, was ich gerade angesprochen habe. Man hat tolle Beinfreiheit. Aber da sollte man wirklich aufpassen. Meistens ist der Tisch und auch der Bildschirm in diesen Sitzen, also in dieser Mittelreihe, in der Armlehne, versteckt. Und dadurch sind sie oftmals viel, viel schmaler als die normalen Economy-Sitze. Also man hat mehr Beinfreiheit, aber man ist an der Seite so ein bisschen eingeschränkt. Wenn jetzt drei große und vielleicht auch breite Personen auf diesen Sitzen sitzen, dann ist das wahnsinnig unangenehm, wahnsinnig eng, wahnsinnig nervig. Deswegen versuche ich ehrlich gesagt, diese Sitze zu vermeiden, obwohl ich mehr Platz habe. Und man muss auch bedenken, dass diese Bulkhead-Reihe oftmals für Familien reserviert ist und da die Anschlüsse fürs Bassinett sind. Das heißt, da hat man auch auf jeden Fall Babygeräusche. Wenn man jetzt alleine reist und keine Lust hat und durchschlafen möchte oder sonst irgendwas und die Chancen halt irgendwie minimieren möchte, dass irgendwie Kinder in der Nähe sind, dann wäre das halt eben auch einfach der falsche Teil des Fliegers. Deswegen nutzt man einfach ein paar Sitze dahinter. Dann hat man eventuell mehr Ruhe. So, das ist also schon mal das. So, das nächste ist, wo ich nicht sitzen würde, ist hinten oder vorne oder Mitte, je nachdem, also in der Nähe einer Toilette. Weil bei den Toiletten, da sammeln sich halt die ganzen Menschen. Und wenn sich mehr Menschen vor der Toilette sammeln, dann werden sie automatisch sich im Gang an der Toilette halt aufhalten. Und das bedeutet auch, dass sie halt dann die ganze Zeit bei dir in der Nähe sein werden. Und das kann halt eben auch relativ nervig sein, wenn man vor allem, wenn man am Gang sitzt und dann all die Leute an einem vorbeilaufen und einen anrempeln und man ist gerade am Essen und dann wird man angerempelt oder man schaut gerade in Ruhe einen Film. Super nervig. Deswegen sitze ich da auch nicht. Ich sitze halt eben ja in der Mitte. Und wie gesagt, je nach Tageszeit, ob ich schlafen möchte oder nicht schlafen möchte, mal am Fenster, mal am Gang. Wie finde ich jetzt den besten Sitz? Weil das unterscheidet sich ja auch von Flugzeug zu Flugzeug. Die meisten Airlines bieten ja so eine Karte an, wo man sich den Sitz auswählen kann. Aber dadurch erkennt man ja auch nicht automatisch der Fenstersitzplatz, auch wirklich ein Fenster. Manche Reihen haben nämlich keine Fenster. Welche Vor- und Nachteile haben sie? Dafür gibt es tatsächlich Webseiten, die euch helfen, den richtigen Platz zu finden. SeatGuru wurde von Expedia vor vielen Jahren mal aufgekauft. Ist tatsächlich erst jetzt vor kurzem eingestellt worden. Total schade, weil ich habe die eigentlich immer ganz gerne genutzt. Es gibt aber Alternativen. Die nennen sich Aeroloppa und das andere ist seatmaps.com. Da könnt ihr draufgehen und dann einfach eure Flugnummer eingeben oder aber das Flugzeugmodell und die Airline. Und dann wird euch angezeigt die Seatmap und euch werden Tipps gegeben, welche Sitze so die besten sind und welche nicht. Damit ihr ja einfach ein bisschen entspannter fliegen könnt. Das ist so mal so zum Thema Sitzplatz. Dann eine Sache, die Fliegen auch so ein bisschen angenehmer macht, ist natürlich so ein paar Gadgets, die ich eigentlich immer so auf Reisen dabei habe. Ein Gadget ist Noise Cancelling Kopfhörer und idealerweise, wenn es der Platz erlaubt und ich so lange unterwegs bin, dass es sich wirklich lohnt, dann sind es Over-Ear-Kopfhörer, also die AirPods Max zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt nur irgendwie super leicht unterwegs bin, dann habe ich einfach meine AirPods Pro mit dabei. Einfach Noise Cancelling, weil so ein Flieger ist schon relativ laut. Wenn man halt über den Flügeln sitzt, dann ist es noch lauter, als wenn man vorne oder hinten sitzt. Deswegen versuche ich das halt immer mit dabei zu haben. Und Schaumstoff Oropax. Wenn ich nachts fliege, kann es mal vorkommen, dass ich eine Schlafmaske mitnehme. Manche Airlines bieten die in der Premium Eco, in der Business auf jeden Fall an, in der normalen Economy nicht. Da gibt es ja auch wahnsinnig viele Unterschiede. So eine richtig gute 3D-Schlafmaske, die macht schon einen riesen Unterschied. Und so ein Nackenkissen kann auch echt einen großen Unterschied machen. Vor allem, wenn man halt am Gang oder in der Mitte sitzt und nicht am Fenster. Weil beim Fenster hat man ja immer noch die Seitenwand, die einen so ein bisschen stützt. Wenn ich jetzt irgendwie in der Mitte oder am Fenster sitze, dann habe ich ja keine Stütze so richtig. Und da habe ich dann immer auch ein Nackenkissen, ein gutes mit dabei. Nicht so die, die halt man am Flughafen kauft. Die sind meiner Meinung nach echt nicht so gut. Helfen natürlich, aber es gibt wirklich mittlerweile ergonomische Nackenkissen, die aus so Memory-Schaum sind. Die sind richtig geil, nehmen aber auch extrem viel Platz dann halt später im Rucksack oder im Gepäck weg. Wer den Platz nicht nutzen möchte, es gibt auch aufblasbare. Die sind auf jeden Fall besser als nichts. Das nächste, was ich dabei habe, ist immer so ein kleines Hygienekit. Darunter gehört Desinfektionstücher. Damit mache ich immer Tisch, Armlehne und den Gurt sauber. Und wenn ich am Fenster sitze, auch immer so die Wand so ein bisschen sauber, weil das wird nie gereinigt. So ein Flugzeug verdient ja nur Geld, wenn es in der Luft ist. Und wenn das so Bodenpersonal also da durchgeht und irgendwie das so ein bisschen sauber macht, dann saugen die Gänge und ja, machen so ein bisschen die Taschen vorne so sauber und schauen, dass da nichts drin ist und so. Aber ich kann eigentlich fast wetten, dass so die Seitenwand und solche Sachen nicht sauber gemacht werden. Vielleicht geht mal jemand mit einem Tuch übers Fenster drüber. Aber deswegen, ich mache immer die Seitenwand sauber, weil ich ja, wenn ich schlafe, da auch mein Gesicht so dran mache. Und dann, wenn ich mir vorstelle, dass ich da in dem Saft von, weiß ich nicht, 10 Leuten vorher drin liege. Deswegen sauber machen. Was habe ich noch dabei? Ich habe immer eine Zahnbürste mit dabei. Ich habe immer ein Deo mit dabei. Also Zahnbürste ist einfach vorm Schlafen gehen, nochmal die Zähne zu putzen. Das ist einfach zu Hause schon geil, aber bei meinem Reisen nochmal viel, viel geiler. Und dann, wie kleide ich mich? Ziemlich fürs Fliegen an, wie für so eine Expedition, immer im Zwiebellook. Also ich habe immer so mehrere Layer an, weil es kommt so oft vor, dass, und tatsächlich ist es auch ein Fakt, dass die Temperaturregler im Flugzeug super empfindlich sind und ganz kleine Bewegungen viele Grad ausmachen. Und das Personal versucht dann immer wieder irgendwie die Kabine zu regeln, je nachdem wie viele Leute sich beschweren. Dann machen sie es wieder ein bisschen kälter, dann wieder ein bisschen wärmer. Und das wechselt ja so krass manchmal. Manchmal fühlt sich so ein Flug an, als wenn man irgendwo in der Arktis wäre. Und manchmal ist es einfach viel zu warm. Deswegen immer in verschiedenen Schichten. Dann hat man auch einfach wirklich immer die perfekte Temperatur. Also ich bin von Tokio nach Amsterdam geflogen. Es war wahnsinnig kalt. Ich hatte meinen Pulli auch noch vergessen. Es war so kalt. Auf einem anderen Flug, ich glaube von Costa Rica nach Paris bin ich geflogen. Wahnsinnig warm. Die ganze Zeit, die ganze Nacht. Es war so warm. Ich war viel zu warm angezogen, weil ich eine dicke Base Layer hatte, eine lange Base Layer. Also auch da, das sind jetzt so Tipps und auch ich befolge meine eigenen Tipps nicht immer, weil da habe ich es vergessen, da hat es irgendwie nicht geklappt. Also, aber wenn man kann, immer in Schichten. Was noch? Bluetooth-Transmitter. Auch ein kleiner Gamechanger, ehrlich gesagt, weil die Kopfhörer, die man halt von den Airlines bekommt, vor allem in der Economy und in der Premium Economy, sind jetzt nicht so der Burner, ne? Und wenn man so richtig geile Noise-Canceling-Kopfhörer sowieso dabei hat, dann wäre das doch irgendwie ganz geil, die nutzen zu können mit dem Entertainment-System, ne? Und die haben ja manchmal oft so Zweiklinkenanschlüsse und manche Airlines haben ja irgendwie ganz andere Anschlüsse oder halt eben diese großen, was sind das dann? 3,5? Ich weiß gar nicht, was für Anschlüsse es sind. Auf jeden Fall, jede Airline hat einen anderen Anschluss. Und wie nervig ist das denn? Es gibt tatsächlich so Bluetooth-Transmitter für dieses In-Flight-Entertainment, die halt eben diese Anschlüsse auf Bluetooth konvertieren, damit man dann seine eigenen Noise-Canceling-Kopfhörer nutzen kann. Und das ist für mich eigentlich so der größte Game-Changer. Wenn man dann einen Film schauen möchte, kann man die halt eben auch mit gutem Sound und halt eben alles um sich herum ausschalten. Ein paar Snacks sind auch immer wichtig, je nachdem, vor allem tagsüber, und Wasser. Ich habe immer eine Wasserflasche volle mit dabei, die ich halt irgendwie am Flughafen irgendwie auffülle. Wenn das Land es erlaubt, dass man Trinkwasser, also Leitungswasser trinkt, dann fülle ich die am Flughafen auf. Wenn das Land irgendwie nicht dafür bekannt ist, dass man Leitungswasser trinken sollte, dann kaufe ich mir vorher eine Flasche und fülle die halt um. Aber hier der Tipp, und ich bin meistens einfach nur zu faul, um aufzustehen, oftmals kann man immer nach Wasser beim Fliegen fragen. Und zum Beispiel bei Air France ist es so, dass hinten in der allerletzten Reihe bei der Toilette eine kleine Bar aufgebaut wird, wo Getränke, also Wasser, Kaffee und Tee meine ich auch, und kleine Snacks sind. Bei KLM haben die Bar hinten nicht drin, sondern die haben die irgendwo in der Mitte, glaube ich. Oder man kann immer danach fragen. Und auch bei vor allem bei Emirates und so kann man halt auch immer fragen. Das ist, Trinken ist ganz, ganz wichtig beim Fliegen, weil die Luft ist ja so unglaublich trocken. Da muss man echt drauf achten, dass man schön viel Wasser trinkt. Genau, ich habe auch schon gesagt, beim Boarden vorher immer Wasser auffüllen. Ich versuche, ehrlich gesagt, immer so schnell wie möglich in den Flieger zu kommen, wenn nicht nach Zonen eingestiegen wird. Und selbst wenn nach Zonen eingestiegen wird, versuche ich immer bei meiner Zone ganz vorne zu sein, einfach aus dem Grund, dass es oft passiert, dass Gepäckfach voll ist und man dann den Rucksack irgendwie zwischen die Beine packen muss oder halt eben vor dem Vordersitz und dann natürlich weniger Beinfreiheit ist. Deswegen immer so schnell wie möglich in den Flieger steigen, um diesen Platz zu sichern. Bei Langstreckenflügen passiert das relativ selten. Es ist mir wirklich, ich kann das an einer Handvoll Erfahrungen abzählen. Bei Kurzstreckenflügen, bei so einem A320 oder so oder eine Embraer, passiert das viel, viel öfters und ich finde es eigentlich nichts Schlimmeres. Es sind dann zwar nur eine anderthalb Stunden oder zwei Stunden, die man dann so irgendwie da zusammengepfercht sitzt, aber ich versuche immer so schnell wie möglich in den Flieger einzusteigen, um halt eben mein Gepäck oben reinpacken zu können. Alkohol versuche ich immer zu vermeiden beim Fliegen. Die Luft ist wahnsinnig trocken, das ist nicht gut für einen und der Körper braucht halt eben auch Zeit, um mit Jetlag klarzukommen. Alkohol hindert das auch nochmal und da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, Jetlag. Wie kann man auf so einem Langstreckenflug eigentlich Jetlag vermeiden? Man sagt ja auch, ostwärts ist es immer so ein bisschen, wie ist das nochmal? Ostwärts ist es schwerer als westwärts und das stimmt auch. Meine schlimmsten Jetlags, jetzt gerade mit Tokio habe ich das gerade wieder erlebt, ist es nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn ich nach Costa Rica oder nach Vancouver oder nach New York oder sonst irgendwo fliege. Aber und da gibt es eine ganze Wissenschaft dahinter, wie man Jetlag wirklich vermeidet. Und ich kann gar nicht so krass ins Detail gehen. Ich kann euch einfach nur sagen, Koffein 6 bis 8 Stunden vor Schlafen gehen nicht mehr nehmen. Also ne, einen Kaffee, sagen wir mal noch, bis irgendwie 16 Uhr, wenn um 20 Uhr der Flieger geht, dann ist das mehr oder weniger noch okay. Aber man sollte mit Koffein auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Man sollte mit trinken, ganz, ganz viel trinken. Kompressionsstrümpfe können wirklich helfen. Aufstehen regelmäßig halt eben auch. Einfach damit der Körper halt eben, wenn er ankommt, nicht so fertig ist und einfach sich so ein bisschen anpassen kann. Und der größte Tipp, den man eigentlich geben kann, ist die Schlafverschiebung. Und die sollte man 2-3 Tage vorher anfangen. Richtung Osten jeden Tag 30 bis 60 Minuten früher ins Bett gehen. Und Richtung Westen, also ne, Costa Rica, Kanada, Argentinien oder was auch immer, 30 bis 60 Minuten später ins Bett gehen. Also es kann auch mal sein, dass man zum Schluss irgendwie erst um 1 Uhr nachts ins Bett geht und dann dein Schlafrhythmus so ein bisschen anpassen. Und der letzte Tipp, der wirklich funktioniert, ich meine, warum wir einschlafen, ist, weil wir Melatonin produzieren, aber wenn wir irgendwie, sagen wir mal, morgens oder mittags in den Flieger steigen, produzieren wir ja kein Melatonin natürliches, weil wir ja nicht müde sind. Und da kann man tatsächlich künstlich nachhelfen mit Melatonin, wenn man es verträgt. Und das kann man in verschiedenen Formen zu sich nehmen, in Tabletten oder in Tropfen. Und das hilft bei mir total viel. Das muss man sich jetzt alles nicht merken. Wie gesagt, da gibt es eine eigene Wissenschaft dahinter. Aber das, was mir geholfen hat, ist die App Time Shifter. Die ist mega, mega, mega gut. Die nutze ich tatsächlich. Die allererste Time Shifter Nutzung, also der erste Flug ist umsonst, danach kostet sie was im Jahr. Aber hier der Tipp, es gibt ein paar Rabattaktionen. Ich glaube, Lufthansa hat mit Time Shifter einen Deal gemacht. Delta Airlines hat mit denen einen Deal. Also wenn man Frequent Flyer von diesen Airlines ist, dann kann man Rabatte für die App bekommen und bekommt es deutlich günstiger oder sogar. Es kann manchmal sein, dass es mal sogar umsonst ist. Aber ich nutze die jetzt seit einem Jahr. Ich habe die jetzt wirklich mehrmals genutzt. Wenn ich Richtung Westen fliege, habe ich 0,0 Jetlag. Und wenn ich Richtung Osten fliege, dann habe ich wenig Jetlag. Also so, dass es halt akzeptabel ist, dass ich damit klarkomme. Wenn man mit Kind reist, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ich alleine reise, dann ist das echt richtig, richtig gut, weil ich dann natürlich mich nach diesem Plan, den die App für mich erstellt, halten kann. Genau. Und last but not least, nur noch ein Tipp bei bei Fliegen generell, was ich gerne nutze, ist die App Flighty. Ich nutze die App super gerne. Da packe ich immer meine ganzen Flüge rein, denn die sagt mir dann immer, ne, die gibt mir so Tipps, wann einsteigen ist, wann losfliegen ist, wann die Flieger ankommt. Da ist eine ganz krasse AI dahinter, die halt die Abflugzeiten und Ankunftszeiten der Flughäfen checkt, das Wetter checkt, weiß, wie viel Verspätung da aktuell ist und einem auch sagen kann, ob der Zwischenstopp, der eigentlich eingeplant ist, eingehalten werden kann, also die Umsteigezeit, oder ob das vielleicht ein bisschen knapp wird, damit man sich mental schon mal darauf einstellen kann, dass man den Flug verpasst. Oder letztens habe ich den Fall gehabt, ich weiß gar nicht, wo ich hingeflogen bin, aber da sind die Abflüge von Hamburg extrem spät abgeflogen, weil es in Amsterdam wahnsinnige Probleme gab bei der Landung. Es war Nebel, ich glaube, irgendeine Landebahn war geschlossen wegen irgendeinem Problem. Da hat sich ganz viel gestaut. Und die App hat das alles gecheckt. Die hat mir, bevor die Airline mir überhaupt Bescheid gegeben hat, dass es Verspätung geben wird, hat die App mir Bescheid gegeben, dass es Verspätung gibt. Und während die Airline gesagt hat, so ja, checkt mal bitte alle eure Flüge nochmal. Wer weiß, vielleicht bekommt ihr eure Flüge nicht. Hat die App mir gesagt, gar kein Problem, weil es hat nicht nur mit den Landungen zu tun, sondern auch die Starts haben genauso viel Verspätung. Das heißt, du hast noch genug Zeit, um halt eben deinen Anschluss zu bekommen. Also eine richtig, richtig coole App, auch kostenpflichtig, aber ich nutze sie super, super gerne. Und neben dem, dass sie halt eben meine Flüge so ein bisschen im Blick hat, wie, wo, was, wann, trackt die halt eben auch alles, ne? Sitzplatz, Klasse, Flugzeugmodell, ach, schieß mich durch. Sie hat so viele Daten, aber ist ganz cool zu sehen, welcher zum Beispiel zufällig der Lieblingsplatz ist. Also, dass ich meistens am Fenster sitze auf, ich weiß es gar nicht, irgendwie 17D oder so. Also, ich finde es ziemlich geil. Flighty nennt sich die App. Und damit endet diese Folge zum Thema Tipps zum Fliegen, die ich so anwende. Ich hoffe, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp noch nicht kanntet und dass er euch vielleicht ein bisschen was geholfen hat. Wenn das so ist, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir einfach einen Kommentar da lasst, da wo es möglich ist. Die beste Möglichkeit ist eigentlich Spotify aktuell, soweit ich weiß. Und dann ist dieser Podcast nicht einseitig. Also ich sitze nicht hier einfach so an meinem PC und rede in ein Mikrofon ohne zu. Ich stelle mir einfach nur vor, wie ihr mir zuhört. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt gerade beim Joggen oder in der Bahn oder beim Spazieren oder beim Backen oder Putzen irgendwie erreiche und ihr sagt so, ja, cool. Coole Tipps. Wenn das so ist, freue ich mich, wie gesagt, über euer Feedback oder ihr schreibt mir einfach auf Instagram unter Off the Path. Ich freue mich immer von euch zu hören, dass meine Tipps tatsächlich auch was bringen. Also, das war's für heute. Passt auf euch auf und wenn ihr wollt und mögt, dann hören wir uns am Dienstag wieder zu unserer regulären Off the Path Podcast Folge mit einem ganz, ganz tollen Gast. Und wer weiß, vielleicht spreche ich euch dann nächste Woche Samstag wieder auf die Ohren mit einem weiteren Tipp. Passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.